Herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist wieder...
Ich bin zu alt für diesen Job. Achso,
Bär. Ja, Bär, das mit dem Alter wissen wir doch alle.
F you.
Ja? Wie lange hast du noch bis zur Rente? Wie viele Tage sind's noch?
Ich habe vorgesorgt, nicht mehr so lange wie bei dir.
Ja. Ja, Per, zu alt für diesen
Dreck.
Kram. Wie auch immer, ist heute unser Hauptthema, denn wir sprechen über, ich kann es direkt vorne wegnehmen, einen Lieblingsfilm meiner Jugend, Lethal Weapon. Teil 1, natürlich dann auch die Fortsetzungen und natürlich auch ein bisschen auf die Serie schauen, die es gibt. Wo es dann nachher nochmal so ein richtig großes Ärgernis zum Ende dieser Folge geben wird. Aber wir starten mit Lethal Weapon Teil 1. Und wie immer natürlich der Frage, Per, wann hast du ihn gesehen, wo hast du ihn gesehen? Der Film ist von 1987, also was hast du damals mit 30 Jahren gemacht?
Ich schlag dich gleich in Runde.
Hattest du nicht gesagt, du bist zu alt für diesen Kram?
Ja, ist gut. Wann habe ich den das erste Mal gesehen? Ja, zu Hause. VHS. Und meine Haupterinnerung aus dieser Zeit ist, ich war genervt von diesem Film.
Du warst genervt von diesem Film?
Volle Lotte.
Aha.
Ich hab's gehasst.
Du hast ihn gehasst.
Weil ich fand den Film super gut. Und verfluchter Mist, Warner Brothers hatte zu dem Zeitpunkt angefangen, etwas auf seine Kassetten zu packen, dass ich keine Sicherheitskopie machen konnte.
Sicherheitskopien, ganz schlimmes Thema damals, ne? Ja gut, man hat natürlich irgendwie das Problem gehabt, wenn man eine Kassette besessen hat, dann wollte man ja auch nicht, dass dann irgendwann mal das Band reißt.
Darum ging's mir ja.
Ja, genau, ne?
Ich wollte das Band schon, denk mal, die Tapes waren damals scheiße teuer.
Ja, ich war ja eher bei VHS und Aufnahme aus dem Fernsehen.
Ja, da war ich ganz schnell von weg als... Also habe ich auch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Anfangszeit mit dem Hintergrund A, bessere Qualität vielleicht auch.
Genau.
Dann habe ich festgestellt, also privat kannst du sie gar nicht mehr aufnehmen, weil es ging da weniger um die Werbepausen, die hätte ich immer rausgenommen oder hatte ich auch eine ganze Zeit rausgenommen. Da ging es einfach darum, dass viele Filme, die eine 18er-Freigabe gehabt haben und dann erst um 22 Uhr hätten gesendet werden dürfen oder um 0 Uhr, damit sie ungeschnitten laufen, um 7:45 liefen.
Klar,
ich sag nur die Einschaltquote, ne? Ja, ich sag nur 48 Stunden. Oder es liefen entschärfte Synchronisationsfassungen. Ganz schlimm war dabei damals die große Keilerei. Also da war ich sehr schnell vom Weg. Ich habe dann lieber eine Sicherheitskopie vom Originaltape gehabt. Aber davon mal abgesehen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, gab es nur einen Gedanke. What the fuck guck ich da gerade? Wie genial geil ist dieser Film? Abgesehen, dass ich davon so geflasht war, allein durch die erste Sequenz, weil es fängt... Also kein Film ist weihnachtlicher vom Anfang her als Lethal Weapon. Es fängt mit dem Weihnachtslied an, um dann mit dem Knall zu beginnen, aber da kommen wir gleich beim Film noch drauf zurück. Wie war das bei dir? Wie hast du den Film das erste Mal wahrgenommen?
Ja, du hast es gerade schon angedeutet durch Fernsehen, ne? Also ich habe zu denen dann gehört, die den Film gesehen haben. Und hier ja auch noch die Besonderheit, es gibt ja eine normale und eine Director's Cut-Fassung, die aber auch im Fernsehen ganz lange keine Rolle gespielt hat. Und so habe ich den Film dann damals auch in relativ jungen Jahren dann im Privatfernsehen sehen können. Und
allerdings dann auch garantiert geschnitten.
Ja, wobei ich sagen muss, dass das einer der wenigen Filme war, der dann auch schon mal durchaus etwas später als 20.15 Uhr lief, aber trotzdem meistens immer noch gecuttet war. Aus gutem Grund, weil der Film, muss man sagen, dafür, dass es ein Kinofilm ist und der auch sehr erfolgreich war, hatte schon ein paar Szenen, die eben nicht um 20.15 Uhr laufen durften und konnten. Ihr könnt euch selber davon mal überzeugen, falls ihr die Skyflat habt, ist der Film dort kostenlos zu streamen. Aber ich habe dasselbe Erlebnis gehabt wie du, obwohl ich dann immer auch die Pausen mit meiner, also die Werbepausen mit meiner Pausetaste, die ich auf meinem Videorekorder hatte, oder meiner Stopptaste wunderbar versucht habe, raus zu editieren. Du kennst dieses Leid. der Film hatte mich doch schon sehr schnell gecatcht, ne? Weil man merkte, dass es irgendwie eine saugute Mischung zwischen Action auf der einen Seite, aber auch so einer gewissen Coolness und Sprüche.
Es kam der Film ja 87 raus. Wann hast du den ungefähr gesehen? Also, ja, muss ja dann Anfang der 90er gewesen
genau,
sein.
Genau, also so irgendwie, also das tatsächlich hier anders als sonst, wo ich so ein markante Erlebnis habe, kann ich das hier gar nicht sagen. Den habe ich irgendwann tatsächlich im Free TV alleine gesehen. Ich kann dir auch nur sagen, ja, es war eine gekürzte Fassung, aber war es jetzt die 18er gekürzt, die 16er Version? Es gab ja sogar eine FSK 12, so runtergeschnittene TV-Version, die hart
nicht drüber nachdenken.
Genau, ja, nicht drüber, aber gut, deswegen durfte der ja dann um 20.15 Uhr laufen. Ich kann ja sagen, das erste Mal gesehen habe ich den tatsächlich aber um 22.15 Uhr und das war dann irgendwo, wie du schon sagst, Anfang der 90er. Also ich weiß gar nicht, ob ich damit mit 15 eine 12er oder eine 16er Fassung gesehen habe. Auf jeden Fall war es spät, es war Freitagabend und damit kannst du dir vorstellen, welcher Sender es war.
RTL oder Sat.1 halt, ne?
Es war Sat.1, genau, die diesen Film gebracht haben. Ich glaube, die haben auch ganz lange die Rechte daran gehabt, meine ich mich zu erinnern, bevor die dann irgendwann mal, der ist dann ja über ProSieben, ist er dann irgendwann mal auf andere Sender nachher gewechselt. Aber Sat.1 hat diesen Film sehr lange gezeigt und ja, dementsprechend dann im Filmfilm am Freitagabend gesehen und direkt mega Spaß gehabt. Und es war so ein typisches so, ich habe Freitagabend nichts vor, man war Samstagabend vielleicht verabredet, was zu machen mit Freunden, aber nicht am Freitagabend. Hatte auch keine Lust, irgendwie mit jemandem mich zu treffen und habe dann diesen Film gesehen. Und ja.
Jetzt hast du gesagt, du hast den Film so in den 90ern gesehen.
Ich habe den da auch nicht wirklich aufgenommen, sondern ich wusste ja gar nicht, was das ist. Und der Film war jetzt auch noch nicht so alt zu dem Zeitpunkt. Ich sag mal so grob 5 Jahre raus. Und dann war das Problem, ich habe den jetzt einmal gesehen, ich will den wiedersehen. Wann läuft der denn wieder? Ja, und da musste ich natürlich in die Videothek meines Vertrauens gehen und war dann erstmal erstaunt, der ist ab 18. Mhm. Bei 18 war ich halt noch nicht. Ne? Daran kann ich mich dann nämlich wieder erinnern, dass ich natürlich aufgrund des Fernsehslots gar nicht jetzt das Bewusstsein dafür hatte, dass der ab 18 sein könnte, weil, ja, da waren 2, 3 Szenen, aber so heftig nicht. Also es war definitiv eine geschnittene Fassung. Und dann gehe ich da mit meinen, ich sage jetzt mal 15, 16 in die Videothek, wo du ja schon vieles ausleihen konntest, aber nicht die ab 18 Filme. Und dann ist da zwar Lethal Weapon, aber halt in mehreren Fassungen. Und das war dann direkt der Moment, wo ich merkte, okay, der scheint ja mit einer 18er Fassung sogar unterwegs zu sein. Also das war damals noch so ein markantes Erlebnis. Also ich war auf jeden Fall etwas jünger als 18. Und ich war, wie gesagt, geflasht und wollte den unbedingt wiedersehen, weil ja der Film einfach diverse Facetten für mich mitbringt, dass ich den richtig, richtig gut fand. Und da können wir ja vielleicht direkt mal einsteigen.
Ja, warte mal, bevor wir jetzt mit dem Film direkt anfangen, habe ich da noch eine Frage. Und zwar, die Darsteller als solches,
ja,
waren die für dich schon ein Begriff? Oder mal anders gesagt, der Film ist ja aus heutiger Sicht...
Ja.
Ein richtiger Blockbuster, wie es so schön heißt.
Mehrere Fortsetzungen und eine Serie, genau.
Richtig. Aber, und das muss man dann auch dazu erwähnen, war zu der Zeit eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Low-Budget-Film, aber war für einen Warner Brothers-Film zu der Zeit nicht ganz so hoch vom...
nicht so hoch aufgehangen, ne?
Ja, hatte nicht so ganz das Riesenbudget, wie man hätte vermuten dürfen. Und das finde ich dann auch interessant, hat es trotzdem geschafft, aus heutiger Sicht richtige Stars zu holen. Und das fängt ja auch schon, muss man auch ganz klar sagen, mit dem Drehbuchschreiber an. Das ist ja Jack Black. Wird jetzt den meisten nichts, Shane Black hat nichts mit dem Schauspieler zu tun. Aber Shane Black hat nun mal die ganzen Lethal Weapon Filme gemacht. Hat auch einen Arnold Schwarzenegger gemacht, den ich nicht so toll finde, nämlich The Last Action Hero. Hat aber auch Iron Man 3 geschrieben, hat Predator geschrieben und. War sein erster Film, den er groß ans Studio verkauft hat. Und dann sind eigentlich so die ersten beiden Namen ins Spiel gekommen, die man dann kennen dürfte, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, weil das ist nämlich dann Joel Schumacher als Produzent. Und der hat dann, das finde ich ganz wichtig, einen der besten, aber leider auch ja nicht so anerkannten beziehungsweise so prominenten Regisseure gekriegt, wie man eigentlich meinen sollte, nämlich Richard Donner, der in meinen Augen ein bisschen unterbewertet wird.
Ja, auf jeden Fall. Also Richard Donner bin ich ja schon jemand, der seine Werke sehr verfolgt hat, weil, wie du schon sagst, der wird so ein bisschen unterbewertet. Aber wenn man in seine Filmografie schaut, ja, da waren nicht nur gute Filme, aber neben mehreren Teilen von Lethal Weapon, die er ja gemacht hat, auch solche Dinge dabei, wie zum Beispiel Assassins, die Killer mit Stallone, ja, fand ich gut.
Was ich viel, viel interessanter
finde.
Die
Geister, die ich rief, da waren schon noch andere gute Filme dabei.
Ja, du sagst das gerade so ein bisschen nebenbei. Also der hat ja, also Richard Donner hat ja erst damals sehr viel TV gemacht, hat Serien gemacht wie Kojak, hat Serien gemacht wie Deine geliebten Straßen von San Francisco, was ich auch verstehen kann. Hat aber auch Filme gemacht, die heute immer noch Kultstatus haben, die man aber kurioserweise nicht mit Richard Donner direkt in Verbindung setzt. Ich sag mal, wenn wir mit etwas Leichterem anfangen, sowas wie die Goonies. Die Goonies hat er Regie geführt.
Ja, richtig.
Einer der Kultfilme der 80er Jahre, so als aus meiner Jugendzeit, verbinde ich aber weniger mit Richard Donner.
Nein, ist für mich kein Richard Donner-Film, wenn man das so...
Sondern verbinde ich persönlich mit Steven Spielberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so für mich das Problem, dass ich immer wieder verdränge, Regie Richard Donner, sondern im Kopf habe ich immer Regie Steven Spielberg.
Nee, der hat den ja nur produziert.
Ja, ich sag nur Poltergeist, ne?
Aber... Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Wobei persönlich, ich muss sagen, ich glaube, Donner hat immer so... Also, der hat ja Superman gemacht, 78.
Ja, der hat ja Superman gemacht. Also man muss sagen, Superman der Film, man muss es ja wirklich so nennen. Und Superman 2 im Donner-Cut.
War ja damals ein Welterfolg.
Waren nicht nur Welterfolge, die haben eigentlich das erste Mal Comics im Kino gebracht und hatten ja nicht ohne Grund den Zusatz, ihr werdet nicht glauben, dass ein Mensch fliegt. Weil hier das erste Mal richtig Spezialeffekte zum Einsatz kamen, dass man wirklich glauben konnte, das ist real, was man sieht. Okay, aus heutiger Sicht ein bisschen altbacken, man muss bitte die Zeit bedenken.
Na ja, gut, keine Frage. Ist ein bisschen schade natürlich, dass er bei Teil 2 dann diese Streitigkeiten hatte und er da nie so genannt wird, wobei man sagen muss, eigentlich hat er 70-80% des Films abgedreht gehabt. Ne?
Ja, aber die sind dann im fertigen Film damals nicht verwurstet worden. Es gab halt Streitigkeiten. Man merkt auch, dass mitten im Film eine Darstellerin auf einmal verschwindet.
Ja. Es gibt ja den Donner-Cut nachher.
Und das ist dann so eine Sache, da merkst du eigentlich, wie der... Ja, wie soll ich sagen? Der Donner-Cut ist so ein kleiner Frankenstein.
Ich glaube, das sind so diese Punkte, weswegen er da nicht so anerkannt wird. Zum einen, die Goonies wird immer Spielberg zugeschrieben, dann fehlt so ein bisschen, ne, also diese Irrung und Wirrung um den zweiten Superman. Das mindert ja schon sehr den Erfolg, den er mit Superman ja nun mal hatte.
Ja, aber auch die Geister, die ich rief, die du gesagt hast, ist ja auch so ein Ding. Es ist ein Bill Murray-Film. Da verbindest du auch nicht.
Jeder sagt, das ist Bill Murray.
Richard Donner mit. Also auch da muss ich sagen, warte mal, der hat Richard Donner gemacht?
Ja, oder ich sag mal auch, ne, da wieder, womit hat er seinen Durchbruch? Mit Das Omen. Nichts gegen Das Omen. Sicherlich ein Film, der irgendwo seine Berechtigung
hat. Mit dem, was du jetzt sagst.
Aber es ist halt ist alles gut, aber es ist ein Horrorfilm und er ist danach ja kein Horrorregisseur mehr gewesen.
Es ist auch kein Horrorfilm.
Ja, im weitesten Genre schon.
Es ist eigentlich ein, mystischer Film.
Ja, aber schau mal, was er danach gemacht hat.
Ja, aber Moment, du sagst gerade so lapidar Das Omen. Das Omen ist ja nun mal ein Film.
Ich will ja nur erklären, warum Richard
Donner
diesen Ruf hat, wie er hat, weil er hat einen Film gemacht, im weitesten Sinne aus dem Horrorgenre, und da brauchen wir keine Wortklauberei jetzt betreiben, Per, das ist übertrieben. Ob der jetzt mystisch ist oder nicht, ist ja wurscht. Guck mal, was er danach alles gemacht hat. Nichts hatte mir auch nur ansatzweise mehr ein Einschlag wie Das Omen, wenn du siehst, er hat danach Superman gemacht, er hat danach die Goonies gemacht.
Ja, aber das ist ja das, was ich gerade sagen wollte.
Das heißt, er, ne, jetzt anders als andere, er war nie der Horrorfilmregisseur.
Nein, es geht jetzt nicht um Horrorfilm und so. Es ist ja auch bei Das Omen so, Das Omen hat eine perfekte Besetzung gehabt. gerade mit Gregory Peck. Aber, und das ist das, was ich sagen wollte, alles, was mit dem Omen war, wurde überschattet, so dass man nicht mehr auf den Regisseur geschaut hat. Alles, was mit Superman war, du hast nicht auf den Regisseur geschaut, weil du einfach von dem Film geflasht warst. Was war denn das Hauptereignis in Superman, der Film? Das war nicht, Richard Donner hat Superman super verfilmt. Nein, das war Marlon Brando hat für 5 Minuten Film die größte Gage aller Zeiten erhalten.
Ja.
Das Omen, ja, ist ein Richard Donner Film. Nein, das Omen, oh, das ist der Film, der verflucht war, da ist so viel passiert. Die Goonies, ist ein Steven Spielberg Film. Und das sind so die Sachen. Genau, das der Tag ich. Des Falken habe ich auch nie als Richard Donner Film wahrgenommen. Der Spielgefährte kennt vielleicht kaum einer, das ist mit Richard Pryor ein Film. Der ist so wirklich als Klamauk-Komödie vermarktet worden, den hast du auch nicht mit ihm in Verbindung gesetzt.
Ja, selbst später als dann, ne? Also ich würde jetzt gerne nochmal Assassins aufgreifen, auch wenn du den nicht so magst und das auch schon etwas später in seiner Karriere 1995 war. Das Ding ist ein Richard Donner-Film, der hat zu dem Zeitpunkt viele Erfolge gehabt. Ja, aber wer wurde in den Mittelpunkt der Vermarktung gestellt? Natürlich das Duell Sylvester Stallone gegen Antonio Banderas. War, dass es ein Richard Donner-Film war, wurde erwähnt. Aber ich glaube, vielleicht ist er auch einfach, keine Ahnung, so ein Typ gewesen, der sich nicht so in den Mittelpunkt gestellt hat. Vielleicht war das nicht so die Zeit, wobei andere aus der Zeit natürlich ja viel mehr gepusht waren und nicht mal unbedingt immer erfolgreicher waren, sondern sogar weniger Erfolg hatten als er.
Wobei ein Film musste man noch von Richard Donner erwähnen, der auch nicht als Richard Donner-Film wahrgenommen wird. Das ist nämlich auch wieder mit Mel Gibson einer und das ist Maverick.
Ja, der hatte natürlich...
Ist für mich ein sehr unterschätzter Western.
Schwierige Kritik, muss man sagen. Der ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der in der Kasse war.
Der war in Amerika recht erfolgreich, in Europa weniger, was aber auch daran lag, der Sache liegt einer TV-Serie zugrunde, nämlich die Mavericks.
Ja.
Die in Deutschland nicht so ganz bekannt war. Für mich hat der Film nur einen Fehler. Als Costa wird hier leider James Gardner geführt, was per se nicht schlecht ist. Ich liebe James Gardner, ich liebe seine Filme. Nur wer die Fernsehserie Maverick kennt, weiß sofort, James Gardner ist einer der zwei Hauptdarsteller in der Serie, nämlich einer der Mavericks, nämlich Brad Maverick. Und dann hast du das Problem... Maverick ist eine reine Heist-Geschichte schon im TV gewesen und so auch im Kino. Und du weißt am Ende, wie sich die Sache auflöst. Und genauso ist es damals passiert.
Mal so deine Frage zurück, die Darsteller. Also ich fand, mir war nicht bewusst, weil es keinen Stellenwert zu dem damaligen Zeitpunkt hatte, dass es ein Richard Donner-Film ist. Definitiv nicht.
Nein.
Alles andere, was du erzählt hast, hat überhaupt gar keine Rolle für mich gespielt. Zu den Darstellern. Die haben natürlich super harmoniert und dem Film das gewisse Etwas gegeben. Aber ganz ehrlich,
zu dem Danny Zeitpunkt... Danny Glover kann ich gar nicht.
Zu dem Zeitpunkt war für mich auch Mel Gibson überhaupt gar kein Thema, weil ich war überhaupt nicht in Mad Max drin. Ich fand Mad Max nicht gut. Ja, ich sage ja nicht, dass das heute meine Meinung ist. Ja, aber ich gucke nochmal auf 1987. Dann konnte ich Mad Max auf Sat 1 sehen und war überhaupt nicht davon angetan und war da überhaupt nicht drin und habe dann auch nicht alle Teile gesehen, sondern fand das ja langweilig. Und dementsprechend war der für mich der Typ aus Mad Max, den Film, den ich nicht mag. Und ich sag mal, die Bounty habe ich Gott sei Dank nicht gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt oder Menschen am Fluss. Also das waren ja so Dinge, die er vorher gemacht
hat. Bin ich bei dir?
Die ich heute aber auch ein Stück weit ein bisschen anders sehe. Das war also tatsächlich mein Aha-Erlebnis zu Mel Gibson, auch einer sehr streitbaren Person, wenn wir ehrlich sind heutzutage, als Darsteller. So. Und der spielt hier den Martin Riggs und wie du schon sagst, Co-Star Danny Glover. Wer war bitte Danny Glover? Das war dann so das nächste Beispiel, weil auch der hatte ja hier als Darsteller für mich, du hast es ja dann angedeutet, war bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne, sein Aha-Moment, weil was hat Danny Glover vorher gemacht? Wo hat man Danny Glover sehen können?
Der hat den hastest du damals noch in der Farbe Lila sehen können, den du aber genauso wenig geguckt hast wie ich.
War auch kein genauso
den was hättest wie du Silverado. In der einzige Zeuge sehen können, wo ich ihn, den ich sogar gesehen habe,
ja,
aber wo ich ihn auch nicht wahrgenommen habe.
Nein.
Also bei zwei Stahlprofis ist es halt bei mir so.
Die beiden sind Aha-Effekte gewesen.
Ja, also ich kannte natürlich Mel Gibson, weil ich bin mit Mad Max 1, 2, 3 groß geworden. Aber außer Mad Max 1, 2, 3 mit ihm kann ich gar nichts.
Ja.
Und Danny Glover, ja, habe ich noch nie gesehen. Entschuldigung.
Ja, und jetzt gucken wir mal auf den Film. Worum geht's denn? An seinem 50. Geburtstag. Mann, so jung war der. Viel, viel jünger und taufrisch als so gewisse andere, die hier gerade neben mir sitzen.
Ja, ich kann nichts für dein Alter.
Bekommt dann Polizist Roger Murto einen neuen Partner. Findet er nicht so toll, weil eigentlich hatte sich Murto so ein bisschen engagiert und eingerichtet in seinem Job. Und dieser neue Partner hat auch noch einen riesen Fehler, der ist viel jünger als er und irgendwie ganz anders drauf. Also Murto ist so der Erfahrene, der sehr entspannt ist. Und ja, dieser neue Partner ist Martin Riggs, gespielt natürlich von Mel Gibson, über den wir gerade gesprochen haben. Der kommt jetzt da rein und man merkt relativ schnell, der hat so ein bisschen Probleme, Per. Der bringt da so ein gewisses Paket mit.
Ja, der ist. Ja, der gilt als irre. Jetzt muss man dazu sagen, der gilt als irre, aber dieses, der gilt als irre, wird von keinem ernst genommen. Genau. Weil hat zwei Hintergründe. Realer Hintergrund der Figur ist natürlich, seine Frau ist kurz vorher beim Autounfall gestorben, die er abgöttisch geliebt hat, mit der er 10 Jahre zusammen war. Und er kommt mit ihrem Tod nicht klar.
Und da muss ich übrigens mal sagen, wo sonst solche Geschichten wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen in vielen Filmen für mich sind, oder auch von der Gewichtung eigentlicher Kernfilm zu Side-Story, um Charaktertiefe zu rüberzubringen, macht das Donner für mich hier perfekt von den Komponenten. Du kriegst das im Laufe des Filmes erklärt, aber nie so, dass es zu sehr vom Kernfilm ablenkt. Es gibt dem Charakter, den Mel Gibson spielt, diesen Martin Riggs, mehr Tiefe, mehr Background, mehr Kontext, alles gut. Aber nie so, dass es vom Kernfilm zu sehr ablenkt. Also es ist genau so sehr stimmig erzählt.
Das ist richtig. Das Einzige, was hier weniger schön erzählt wird, das musste man da nur wissen, warum nehmen die Leute ihm das Verrücktsein alle nicht ab? Das ist so eine Sache, die kommt auch heute, wenn man das nicht mal mitgekriegt hat aus Erzählungen her, leider sehr zu kurz rüber. Die sagen alle so beiläufig, ja, der will früher in Rente gehen. Dazu muss man aber wissen, der Hintergrund ist ein sehr, ja, trauriger, dass viele Polizisten zu der Zeit gerne mal mehr bezahlten Urlaub gehabt hätten. Die waren halt sehr überarbeitet, waren auch mit sehr wenig Freizeit gesegnet. Und viele Polizisten aus der Zeit sind dann auch gerne mal hingegangen und haben dann
Stunden, ne?
Ja, und haben dann gerne mal vor Dienstbeginn erzählt, ja, ich gehe da raus und knall den ersten, der mir krumm kommt, ab. So. Dann hat der Dienst begonnen. Die haben wirklich auf jemanden gewartet, der den blöden Spruch gab, was dann auch nie lange dauerte, so wie die Situationen damals waren. Und er hat auf den geschossen. Jetzt nicht direkt auf ihn, sondern bewusst dann schon über seinen Kopf hinweg. Ergebnis: 2 Monate bezahlter Urlaub. Und das ist die Sache, weshalb halt Martin Riggs keiner wirklich abnimmt, dass der einen Lattenschuss hat.
Also hier baut Donner so ein bisschen direkt System und Sozialkritik ein. Dafür ist er ja auch bekannt durchaus. Das hat er ja immer wieder gemacht, indem er hier so ein bisschen das System, ja, greifbarer macht, wie hart auch der Job damals war. Das wird ja an mehreren Stellen auch ganz klar deutlich, ne? Dass das ein knallharter und sehr gefährlicher Job ist und kein Spaß. Und ja, Rick so ein bisschen eigentlich gerne mit sehenden Augen in so ein offenes Messer rennt. So fällt er sich ja häufiger, ne?
Ja, und das ist bei dem Film sehr oft auch sehr dramatisch gezeigt.
Ja, aber wie gesagt, für mich, also nur so, wie ich es empfunden habe, nicht drüber, sondern hat immer voll gepasst. Ja, und das passt natürlich überhaupt nicht zu Roger Murto, weil der ist.
Ja, der ist der Familienvater.
Ist so ein Familienvater, läuft alles, ne? Ich will immer durch den Tag kommen, ich mache einen guten Job, den nehme ich auch ernst, der ist mir auch wichtig. Aber ey, wichtig ist, ich komme am Ende des Tages zu Hause an und kann Zeit mit meiner Familie verbringen und alles ist gut.
Wozu man jetzt aber auch sagen muss, dass er trotz allem seinen Job ernst nimmt. Total, also es ist ja total, so, dass die beiden gesagt, ja, sich kennenlernen. Nicht, dass sie einander vorgestellt werden, sondern es ist dann so, dass Murto ja im Polizeirevier ist, unterhält sich mit einem Kollegen und dann kommt dieser etwas abgehalfterter Typ rein. Also die ganzen Beamten da auf dem Revier laufen ja mehr in diesen typischen billigen Polizeianzügen rum. Mhm. Und dann kommt da einer mit einer Jeansjacke, abgerissenen Hemd und so rein.
Also der sofort auffällt.
Der ihm auch sofort auffällt.
Genau.
Und irgendwann zieht halt dieser abgehalfterte Typ, der Martin Riggs ist, eine Knarre rein, weil er sich einfach nur gucken will, muss ich die sauber machen und so. Und dann, das finde ich dann sehr schön, dass du Myrto eigentlich als Familienmensch, als, wie du es so schön sagtest, als einer, der durch den Tag kommen möchte, aber am Ende des Tages auch zu Hause sein möchte, hin und stürzt sich auf ihn vollendens bewusst, dass da Gefahr von ihm ausgeht, weil er die anderen schützen will. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass er nicht als, ja, irgendwie muss ich nur den Tag überstehen, ich musste mein Feierabend überstehen, ich muss irgendwann meine Rente erreichen, sondern auch jemand, der seinen Job ernst nimmt und auch der die Umgebung beschützen will. Mhm. Und das finde ich eine sehr eindrucksvolle Sache.
Ja, aber das ist schon sehr ambivalent rübergebracht, ne?
Ja.
Also ganz klar.
Aber das Eindrucksvollste ist ja auch, wie der Film erstmal beginnt. Das sollte man auch erwähnen vom Anfang her. Du hast ja hier eine Sequenz. Und das ist die Sequenz, die mich sofort in den Bann gezogen hat, als das passiert ist. Der Film fängt ja an mit diesem Weihnachtslied, Jingle Bell Rocks.
Ja, schön.
Alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt kriege ich hier so einen lockeren Polizeifilm à la...
Eine lockere Buddy-Komödie.
Ja, irgendwie so, ne? Waren zu der Zeit noch nicht so häufig. Man muss ja sagen, Actionfilme waren 87 ja auch noch nicht so Stangenware. Das war ja einer der wenigen Actionfilme, die in dem Jahr rausgekommen sind oder generell rausgekommen sind.
Gerade kam der Hype. Die nächsten Jahre ging es ja so richtig.
Also wo du das heute Stangenware hast, so der Actionfilm der Woche, war es damals so wirklich, wow, ein Actionfilm. Und das Schöne ist ja, es war alles echt, aber da kommen wir sicher nachher nochmal drauf zu. Aber du hast diesen lockeren Anfang, du kriegst ein Weihnachtslied gespielt, du siehst so Los Angeles bei Nacht.
Das finde ich geil, ne? Das ist so dieses typische...
War doch Los Angeles, ne?
Ja, es ist
LA.
Und vor allem, Donner bringt das direkt am Anfang super schön rüber, dass es in LA spielt, ne? Der Stadt der Engel.
So, und dann hast du aber dann, auf einmal wird die Musik etwas bedrohlicher, düsterer und du siehst dann ein leicht bekleidetes Mädchen da in irgendeiner Suite sitzen, die auf einmal weiße Substanzen per Nase zu sich nimmt.
Mehl natürlich.
Und du wartest eigentlich nur darauf, dass jetzt gleich einer kommt, sie erschießt oder sie den Balkon runterwirft. Nee, die steigt auf den Balkon und springt selber. Und das war jetzt nicht der Moment, wo ich sagte, wow, was geht denn hier ab? Für mich war eher der Moment, du siehst, wie sie springt und du siehst, wie sie fällt.
Also für mich war das direkt ein Schlag in die Magengrube,
bin ich ganz ehrlich. Dann muss man auch dazu sagen, du siehst auch...
Mit einem ganz anderen Gefühl an, ne? Wie du schon beschreibst. Es ist L.A., ich finde, Donner bringt das super schön direkt rüber. Du hast ne, dieses Lied, was nebenbei eins meiner absoluten Lieblingsweihnachtslieder ist. Das ist alles total stimmig. Ja, ich glaube, das ist generell so ein All-Time-Favorite, ne? Diese ganzen Kamerafahrten sind einfach toll gemacht. Diese ganze Nachtgeschichte, dieses Nachtsetting, super eingefangen. Ja, und dann springt die.
Und das ist halt die Sache. Du siehst
wie ein Schlag in die Magen.
Ja, du siehst, sie springt. Du siehst, sie fällt. Du siehst zum Teil den Fall auch von der Kamera begleitet. Und das, was ich an diesem Film total erschreckend fand, weil das habe ich vorher noch nicht gesehen, du siehst, wie sie ausschlägt. Was kameratechnisch und regiemäßig richtig perfekt gemacht ist. In Wirklichkeit...
Was damals übrigens schon im Fernsehen der erste Cut war.
Kann ich nachvollziehen. Aber das ist so tricktechnisch genial gemacht, weil man ist halt hingegangen, hat vom Haus aus irgendwann mal eine Fotoaufnahme gemacht. Die Dame fällt auf ein Luftkissen, was aber bemalt wurde mit der Straßenaufsicht. Deshalb siehst du wirklich, wie sie auf das Auto fällt. Schneller Schnitt, du siehst, wie ein Autodach eingedrückt wird. Schneller Schnitt, du siehst wieder, wie sie auf ein Autodach liegt. Und das kommt so schnell und so real rüber, dass du wirklich dabei bist und meinst, die hat sich wirklich gerade umgebracht. Und das ist wirklich große Kunst bei Regie und Schnitt.
Ja, also Donner steht ja auch für sehr gute Effekte. Das war ihm immer wichtig, dass das einen hohen Standard in seinen Film hatte. Ne? Das ist ganz klar. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu dem, was wir gerade schon mal hatten. Ne? Dann kommt eigentlich Danny Glover und wird vorgestellt als ja, gemütlicher Familienvater mit Familie. Und
Martin Riggs wird vorgestellt.
Genau, das ist so. Ne? Dann kommt dieser krasse Gegensatz, ja, mit diesem Halodri, sag ich mal vorsichtig. Was ich ganz cool finde an der Stelle, ist aber auch direkt bei Rix dieses Setting. Ne? Der wohnt in einem Wohnwagen, der trinkt sich gern ein Bierchen. Ja, du merkst erstmal, okay, der hat eine ganz andere Einstellung als...
Ja, der eine ist so der Familienmensch und der andere ist...
Der eine ist so auch...
Isoliert.
Der eine ist so voll im Leben stehend, Familie, so unterstempelt auch ein und alles ist korrekt und er arbeitet wahrscheinlich nach den Regeln. Und dann kommt er und zischt sich morgens erstmal ein Bier weg. Er hat immerhin einen Hund. Er wohnt in einem Wohnwagen. Ne? Also diese Gegensätze werden sofort von Donner erzählt. Das finde ich ganz wichtig, weil du bist innerhalb von wenigen Minuten komplett in dem Film drin und weißt, was ist hier los. Hier ist gerade ein Selbstmord passiert, der irgendwie komisch ist, weil jeder wäre von einem Mord ausgegangen. Das ist ja der erste Schocker für dich. Das hat irgendwas mit Drogen zu tun, irgendwo auch mit High Society, was auch immer, oder Kriminalität. Und dann diese beiden Gegensätze. Also du bist in wenigen Minuten in L.A. voll drin. Und das war damals so mein erster Effekt. Du bist nach 20 Minuten, bist du so drin in dem Film. Obwohl das ja erstmal so ein bisschen nebeneinander erzählt wird. Das wird ja noch gar nicht zusammengeführt.
Mhm. Na? Was ich allerdings dann noch so genial finde, ist die Tatsache halt auch, dass du wirklich schön erzählt kriegst, wie unterschiedlich die Charaktere sind. Aber auch, wie schlimm es um Rix ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist auch so eine Situation bei, gerade wenn du ihn kennenlernst, du hast dann wirklich so die Situation, du siehst ihn beim Drogendeal oder siehst ihn beim Drogendeal, der schief geht, machen wir es mal ganz einfach. Und lange Rede, kurzer Sinn, ein kleiner Schutzwechsel und der Verbrecher hält ihn die Knarre am Kopf und will ihn als Geisel nehmen. Und seine einzige Reaktion darauf ist, ja, erschießt mich, dann erschießt ihr ihn. Nimmt keine Rücksicht, erschießt durch mich durch, killt den Typen, bla bla bla. Und du merkst da schon, ey, mit dem stimmt was nicht.
Der braucht hochgradig Hilfe.
Ja, der braucht hochgradig Hilfe. Und du kriegst ja dann auch so kurze Gesprächsfetzen von seinem Chef und seiner Psychiaterin mit, wo sein Chef auch sagt, ja, der will nur Urlaub. Und seine Psychiaterin, Alter, der braucht Hilfe. Ja, ja, das macht er nur, damit er Urlaub kriegt.
Ja, ja.
Und das ist so eine Sache, die finde ich dann schon sehr bemerkenswert, das so darzustellen.
Ja, und was ich dann ganz stark finde, das fängt ja alles erstmal so ein bisschen so wie drei verschiedene Storys an. Ne? Der eine solide Polizist, der andere durchgedrehte Polizist.
Der Selbstmord.
Und der Selbstmord. Dann fügt man das aber doch relativ schnell zusammen, dass die eine Story so ein bisschen weitererzählt wird, die Polizisten zusammenkommen und dann aber stellt sich heraus, die beiden untersuchen genau diesen vermeintlichen Selbstmord von der Dame. Und da stellt sich auch noch heraus, das ist die Tochter eines alten Kumpels von Myrto. Das heißt, da entsteht dann auch nochmal eine besondere emotionale Verbindung. Die kannten sich aus früherer Zeit und dementsprechend hat er natürlich jetzt hier irgendwo ein Problem emotional damit, diesen Fall auch zu untersuchen.
Ja, wobei es sind ja dann auch noch diese Ungereimheiten, die ihm auffallen. Weil morgens beim Frühstück kriegt er von seiner Frau gesagt, dass sein ehemaliger Kollege Hans Zecker ihn sprechen wollte.
Ja.
Und mittags im Polizeirevier kriegt er von einer Nutte was erzählt, die sich umgebracht hätte. Und die heißt Hans Zecker.
Ja.
Und für ihn ist schon irgendwie klar, da stimmt was nicht, das gehört zusammen. Und dann spricht er dann mit seinem ehemaligen Kollegen. Und ja, auf einmal war alles nicht mehr so wichtig. Wo du schon denkst, hier ist was faul im Staate Dänemark.
Also du merkst, es ist wie so ein Puzzlestück, dass das dann nach und nach fällt. Ne? Und dann schieben sie es so langsam übereinander. Ich will jetzt gar nicht die ganze Story erzählen, aber ich glaube, wir wollen nicht alles spoilern, weil vielleicht gibt es ja doch Leute, die den Film noch nicht gesehen haben.
Ja, aber ein paar Sachen sollte man noch erwähnen.
Ein bisschen was müssen wir noch reinpacken. Die beiden raufen sich so ein bisschen als Team zusammen. Du merkst, so unterschiedlich sie sind, der Fall vereint die direkt so ein bisschen.
Ja, aber wenn du schon sagst, die raufen sich zusammen, für mich fehlt da so ein ganz wesentlicher Aspekt noch.
Okay.
Und zwar, es gibt die Szene, wo die gerade frisch miteinander unterwegs sind.
Ja, genau.
Und die kommen an einem Gebäude vorbei, wo sich rausstellt, da ist jemand auf dem Dach und möchte sich umbringen.
Ach so.
Um auch da nicht zu viel in die Handlung reinzugehen oder es zu ausschweifen zu machen, Rix geht zu dem vermeintlichen Selbstmörder hoch, unterhält sich mit ihm. Der Selbstmörder droht immer zu springen. Er, komm, ich will nur eine rauchen. Willst du auch eine rauchen? Und auf einmal hat der Selbstmörder eine Handschelle um. Und die sind sich am Streiten, wenn man das so nennen möchte.
Ja.
Worauf Rix ihn sagt, du willst springen? Du willst springen? Dann lass uns springen. Nee, ich will, du wolltest ja das Leben nehmen. Lass uns springen. Und die springen angekettet runter. Okay, dazu muss man sagen, in Realität, die waren nicht mehr angekettet. Was hätte sonst einen sicher das Handgelenk gekostet? Die Hand wäre weg gewesen. Aber die springen runter. Daraufhin ist Rix kurz danach wieder bei Myrto. Und Myrto dreht durch nach dem Motto, hast du einen Lattenschuss? Willst du dich umbringen? Und dann platzt das nämlich so aus Rix raus. Meinst du, ich spiele das nur? Ich habe eine Kugel, da steht mein Name drauf. Jeden Tag haue ich mir eine Kanone an den Mund und will mich umbringen. Und Myrto nimmt die Sache immer noch nicht ernst. Das hat, deshalb finde ich das so wichtig.
Ja, aber spielt es, also
Sache.
Ich weiß nicht.
Und hält ihm eine Knarre hin und Myrto ergreift seine Hand und du merkst, der wird gleich abdrücken und Myrto realisiert das auch. Alter, der spielt das nicht. Und sagt es ihm. Auch reißt seine Hand weg und sagt, hör mal, du spielst das nicht. Du bist verrückt. Das ist dein Ernst. Du hast einen Lattenschuss. Hm. Und dadurch, das ist so eine Situation, finde ich, die gerade bei beiden Personen einen Klick macht.
Da geht's auf die nächste Ebene in dieser Beziehung.
Myrto
gerade erst kennengelernt.
Myrto stellt gerade fest, ja. Der Typ genau. Ist wirklich mit Problemen behaftet. Und ich habe dann auch so das Gefühl, ab dem Moment kommt vielleicht seine väterliche Seite in ihn durch.
Ja, das ist ja ein großer Altersunterschied.
Weil du hast dann wirklich so die Art, dass du meinst, der fängt an, ihn zu beschützen. Weil auf einmal ist das nicht mehr, dass er ihn nur anschreit, sondern er fährt so in meinen Augen den Wandel, dass er ihn versteht. Und gerade dieses Selbstmörderische, das ist ja eine der Szenen, die mich in dem Film am meisten gepackt hat. Das ist eine Szene, die auch improvisiert war. Weil du hast ja einmal in dem Film diese Sequenz, wo Mel Gibson, und das, dazu muss man sagen, man mag über Mel Gibson denken, was man will, er ist ein großartiger Schauspieler. Es gibt diesen einen Moment in diesem Film, wo man ja zeigt, wie er sich umbringen will. Wo er in seinem Wohnwagen sitzt und sich umbringen will. Und ursprünglich war das so geplant, dass man das andeuten wollte mit Schlaftabletten. Dass er Tabletten nimmt. Worauf Mel Gibson hingegangen ist und hat gesagt, hört mal, ich spiele hier einen Polizisten, der für das Drogendezernat arbeitet. Und ein Polizist wird sich nie mit Schlaftabletten umbringen. Ein Polizist wird seine Dienstwaffe nehmen. Und dann hat man gesagt, okay, dann musst du dann irgendwas mit deiner Dienstwaffe machen. Und Mel Gibson hat gesagt, ja, aber ich muss in der Stimmung dafür sein. Und während der Dreharbeiten ist immer der Requisiteur mit der Innenaufbaute von seinem Wohnwagen mit dem Studioteam gereist. Und hat immer zu Richard Donner gefragt, hör mal, drehen wir heute die Szene mit dem Wohnwagen? Mel, wie ist das? Nee, heute nicht. Und das hat sich über Tage hingezogen. Und irgendwann kam auch die Frage, Mel, wie ist das? Wohnwagen? Ja, heute. Und dann hat er für mich eine der besten Szenen im ganzen Film, wo der wirklich da sitzt, dem die Tränen runterlaufen und er alles vorbereitet, um sich die Kugel zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so emotional und so fesselnd. Und du bist auch so erleichtert in dem Moment, wo er dann doch abbricht. Und dass er nicht einfach nur an Seite legt und sagt, okay, lieber nicht, sondern dass er sich sogar bei dem Bild seiner toten Frau entschuldigt, dass sie sich noch nicht wiedersehen. Und das ist so gut geschauspielert und wird so gut rübergebracht. Und das sollte man mit der ganzen Action in dem Film, die du hast, nicht vergessen. Das ist wirklich eine sehr eindrucksvolle Szene. Und die ist wirklich komplett auf Mel Gibson gewachsen.
Ja, ja, ja. Also wie gesagt, über die Privatpersonen kann man reden, muss man aber auch hier an der Stelle nicht. Aber schauspielerisch gibt sicherlich Filme und Filmsequenzen, wo man zeigt, was für ein unheimlich toller Schauspieler er sein kann. Das ist völlig unstrittig. Und das meine ich ja. Man darf sich bei Lethal Weapon an der Stelle nicht so ein bisschen vertun. Ab Teil 2 wird das Ganze deutlich humoriger, deutlich lockerer, deutlich flapsiger auch. Der erste Teil ist schon ein meistens recht ernster Actionfilm mit einer Tragödie dahinter in der Erzählung, die dafür sorgt, dass du 2-3 Mal so richtig Schläge in die Magengrube bekommst, ganz am Anfang mit dem Mädel, aber dann auch mit seiner persönlichen Story. Und das ist dann wie so eine Befreiung nach dieser Szene, weil plötzlich du merkst, die beiden wissen mehr umeinander. Du hast es gerade schon angedeutet, das Verhältnis zueinander ändert sich, wie man miteinander umgeht, wie man sich ernst nimmt. Und ab da ist der Film, spielt er sich wie entfesselt ein Stück weit. Ne?
Und man muss auch wirklich sagen, der erste Film ist ein sehr ernsterer, düsterer Film, aber hat trotzdem seine humorigen Teile.
Ja, wobei,
die aber nicht so aufgesetzt wirken, sondern die so nebenbei sind.
Also du hast Teil 2 ist es ja so, wir machen eine Komödie mit Action.
Ja.
Aber Teil 1 ist ganz klar, wir haben Actionfilm, wir haben Drama und dann ab und zu mal einen launigen Spruch, die eher so nebenbei kommen und nie den Humor in den Vordergrund stellen, die aber, finde ich, hier ganz wichtig sind. Weil du musst ja das, was du da siehst, das ist ja teilweise richtig harter Tobak. Ein Selbstmord, der zweifelhaft ist. Die Härte des Polizeialltages, jemand mit einem persönlichen harten Schicksal und so weiter. Das heißt, das ist ja wirklich krass, was Donner hier alles innerhalb von einer halben Stunde dir versucht beizubiegen. Und da braucht es natürlich auch mal ein, zwei leichte Szenen, wie zum Beispiel der Myrto mit seiner Familie, die Musik am Anfang, die wir benannt haben, Dinge, die so ein bisschen wieder Leichtigkeit reinbringen oder den ein oder anderen flapsigen Spruch. Aber dieser Film ist 0,0 klamaukig. Das muss man mal ganz klar sagen.
In diesem Wandel sehe ich in einer Szene sogar oder in einer Sequenz richtig schön, wie du das sagst, einerseits ernst und dann so ein ganz leichter Spruch. Du hast dann so die eine Sequenz, wo die bei einem Zuhälter hingehen auf seine, in seine Villa. Nebenbei, die Villa ist nicht irgendeine Villa, das ist das Anwesen von Richard Donner tatsächlich gewesen in Realität.
Echt? Ja, das
echt, ohne Scheiß.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist echt die Villa von Richard Donner.
Krass.
Die fahren dann zu diesem einen Zuhälter hin. Und kaum, dass die da sind, beginnt eine kurze, schnelle Schießerei, sagen wir es mal so. Und der Zuhälter wird erschossen, allerdings nicht von den beiden, sondern von den eigentlichen Bösewichten. Der fällt in den Pool, natürlich ist da eine Plane drauf, der droht zu ertrinken und die beiden springen rein. Können den nicht retten und dann sind die an diesem Poolrand. Und das ist die Sache, du hast gerade diese sehr harte Szene, wie die in den Pool reinspringen, wie die versuchen, den aus dieser Plane zu befreien, die sehr, sehr gut gefilmt ist und sehr mitnimmt. Und dann sind die an diesem Poolrand und Danny Glover haut so den Spruch raus, gibt es irgendjemanden, den du nicht erschossen hast, den du gerade kennengelernt hast? Und Mel Gibson gibt in so einem ganz blöden Spruch dann zurück, ja, dich habe ich noch nicht erschossen. Das ist nicht so überpointiert, aber in dem Moment witzig, aber auch noch irgendwie so realitätsbewusst, weil die reden miteinander so.
Ja, ich finde, so ein paar Szenen sind einfach lustig, aber eben anders lustig als ab Teil 2, weil es eine andere Humorart bedient. Weniger Klamauk, Blödelhumor, fast schon zotig, sondern in Teil 1 ist es wirklich ganz oft der leichte an der Seite oder der fast nicht zu bemerkende Humor oder auch so ein guter Teil von ironischer Angehensweise. Nimm zum Beispiel mal die Szene mit der Psychiaterin.
Die ist todernst und geht wirklich an Realitätsnähe dran, wie es nur sein muss. Und
gleichzeitig lachst du, weil er sitzt da, du weißt mittlerweile um seine Situation, du weißt, dass der Mann schwerwiegende Probleme hat und sie unterstellt ihm, ja, du willst ja nur beurlaubt werden oder pensioniert.
Ja, sein Chef behauptet das ja immer, sie glaubt da schon, dass der echt emotionale Probleme hat.
Ja, aber dann auch so diese wissenschaftliche Art, wie sie da dran geht und die Art, wie er dann da sitzt, das ist halt einfach auf der einen Seite total ernst und vielleicht ein reelles Setting, gleichzeitig natürlich auch schon wieder etwas, wo du da sitzt und schmunzeln musst, auf der Art, wie es erzählt wurde.
Das Einzige, was ich jetzt noch, ohne jetzt zu viel zu verraten, sagen möchte, ist ja, eigentlich der Grund, warum es hier geht, ist eigentlich so die Tatsache, dass wir hier einen ganz großen Drogendeal im Hintergrund haben.
Der mich ja auch zu jemandem
und,
bringt, den wir gleich erwähnen müssen.
Genau. Weil du hast nicht nur Danny Glover hier, du hast nicht nur Mel Gibson hier, sondern du hast eine Person hier, die uns schon mal über den Weg gelaufen ist, in einem Die Hard ähnlichen Film, nämlich Under Siege, Alarmstufe Rot. Wir haben hier einen Gary Busey.
Ja.
Der richtig, richtig, okay, der kommt eigentlich immer badass rüber.
Das ist eigentlich das Einzige, was er so richtig...
Aber der kommt hier super badass-psychotastisch rüber.
Also vielleicht am besten in seiner ganzen Karriere.
Weil wir haben hier eine Sequenz, dass er seinem eigentlichen Chef gegenüber Loyalität erweisen muss, der ihn dann Zippo unter dem Arm hält und den im Arm wegkokelt und du siehst, der hat Schmerzen, aber der hält das, weil sein Chef verlangt, dass ich das jetzt mache. Aber auch eine Kaltblütigkeit an den Tag legt, die sowas von over ist. Weil selbst ein Mord geht ihm am Hintern vorbei.
Ja, und das ist ja das Wichtige, ne? Also neben der Tatsache, dass er als Darsteller natürlich diesen Bösewicht mehrfach super rübergebracht hat, hier für mich in seiner Karriere am besten. Wirklich die beste Darstellung eines Bösewichtes, die er gezeigt hat.
Obwohl er nur Handlanger ist.
Ja, aber das vergisst du, also mir ging das und du vergisst das ganz schnell, weil der kommt so böse rüber. Und was für mich da eben ganz entscheidend ist, hast du einen starken Bösewicht, können die Guten so richtig aufdrehen.
Ja.
Also sagen wir ja immer wieder, der Bösewicht muss halt wirklich auch böse sein und ernst genommen werden. Und genauso ist das doch auch hier. Der bringt das hervorragend rüber, du glaubst ihm das sofort. Und nochmal finde ich deutlich besser als in Alarmstufe Rot oder Predator 2. Und dementsprechend gibt es halt wirklich tolle Szenen zwischen ihm und speziell Mel Gibson, wo du denkst, mein Gott, genial, wie sich das abspielt.
Du kannst sogar einen schönen Vergleich zu einem James-Bond-Film hier ziehen, den wir schon besprochen haben mal. Und zwar Der Spion, der mich liebte. In dem Spion, der mich liebte, hatten wir ja als Bösewicht, als der eigentliche Gegenspieler von James Bond in dem Film Kurt Jürgens.
Ja.
Der Strippenzieher, der Drahtzieher, wie immer du es nennen willst, der das Sagen hat eigentlich. Aber der wirkliche Bösewicht in Der Spion, der mich liebte, war ja nun mal Richard Kiel als Jaws. Beißer.
Genau. Der sich etablierte.
So, und der eigentliche Endkampf in Der Spion, der mich liebte, ist ja nicht Bond gegen Jürgens, sondern Jürgens wird da sehr schnell abgewatscht. Der wird ja nebenbei...
Jürgens spielt dann leider keine große Rolle mehr. Ne?
Ja, der wird so nebenbei erledigt, genau. Um dann den Endkampf zu haben gegen Beißer. Und so habe ich das auch hier bei Lethal Weapon. Der eigentliche Strippenzieher ist da, taucht ab und zu mal auf, wird aber auch relativ leicht abgewatscht, wenn man das so sagen darf, weil es konzentriert sich alles nachher auf die beiden Jungs, sprich Danny Glover und Mel Gibson und Gary Busey zum Schluss.
Den Jack Joshua, den er spielt. Ne? Genau.
Und das ist richtig, richtig großes Kino.
Ja.
Aus einer Nebenfigur, die dir als Nebenfigur auch eingeführt wird, nachher den richtigen Hauptantagonisten zu machen. Weil der wird im Verlauf des Filmes, ohne jetzt zu sehr auf die Handlung einzugehen, immer mehr und mehr aufgebaut als das wahre Böse, das zwar nur der Handlanger ist, aber eigentlich das Oberbösewichtsein für sich gepachtet hat. Und daraufhin auch dieser Schlusskampf, den du dann mit Riggs und Gary Busey hast, gegen Ende, den man wirklich sich anschauen muss,
ja,
wenn man gute Choreografie und gute Action sehen will,
der so einfach wie effektvoll gestaltet ist, muss man einfach sagen. Wir wollen jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel verraten, weil, Leute, guckt es euch an. Ja, und auch nach dem Kampf gibt es noch ein kleines, schönes Ende, so ein bisschen versöhnlich.
Ja, okay, das kann man ruhig sagen, weil Riggs geht zu der Familie hin und klopft an und sagt immer, hier, ich habe eine Kugel für deinen Vater, der weiß, was das bedeutet. Nach dem Motto, er hat damit abgeschlossen.
Ja, also sei er als der Partner, der neue Partner, hat dafür gesorgt, dass er damit ganz anders umgehen kann.
Aber dazu muss man jetzt auch was zu sagen. Wir wollen jetzt zwar nicht zu viel von der Handlung verraten, aber das kann man sagen, weil es gibt ja Teil 2, 3 und 4. Also die beiden bleiben zusammen. Das war nicht geplant. Es war ursprünglich geplant, nach dem Ende des Films, dass sich Myrto und Riggs trennen. Die sollten wieder separate Wege gehen.
Okay.
Und Richard Donner ist dann aber hingegangen während der Dreharbeiten und hat gesagt, dieses Ende können wir nicht machen, weil die Beziehung zu beiden Figuren immer mehr und mehr verstärkt wird.
Sich halt richtig was auf, so
ja,
wie wir das gerade beschrieben haben.
Du hast ja am Anfang dieses, wir müssen miteinander arbeiten und Myrto möchte das eigentlich gar nicht, weil er den für wahnsinnig hält.
Ja, und
immer
auch
mehr
damit
mehr.
Auch gefährlich für ihn selbst. Er ist der Familienvater, der einfach nur seinen Job machen will.
Und da ist aber auch so eine Sache. Er lädt ihn zu sich dann aber zu einem Essen ein mit der Familie, um ihn und da kommt wieder diese Sache hin, die ich gerade gesagt habe, wo er diese Vaterfigur für mich einnimmt, um ihn auf den rechten Weg zu holen. Die sind ja dann auch an seinem Boot dran am Bauen und so. Und du merkst, bei den beiden entwickelt sich was. Was ja auch in dem weiteren Verlauf der Handlung immer mehr und mehr zum Ausdruck kommt. Und am Ende, dass Myrto dann ihn, wenn Rix die Kugel bei seiner Tochter abgibt, sich umdreht und geht und Myrto rauskommt, nee, du glaubst doch nicht, dass ich das Essen meiner Frau, weil die nebenbei nicht gut kocht, wie immer im Film erwähnt wird, reinholt nach dem Motto, du gehörst jetzt dazu, du musst hier sein, finde ich einen sehr viel schöneren Schluss, als wenn der jetzt gegangen wäre und beide wieder ihre Wege gehen. Weil das impliziert dann für mich auch einen möglichen Rückfall von Rix und vielleicht bringt er sich doch noch um. Das ist natürlich viel Kopfkino, ist viel was wäre wenn. Aber es ist so eine Sache, die einen wesentlich besseren Schluss für mich gibt, als wenn die beide getrennten Wege gehen.
Absolut. Und ich bin auch ganz ehrlich, mag vielleicht eine steile These sein, aber Danny Glovers schauspielerische Leistung hier als der langweilige ältere Familienvater toppt für mich sogar noch die Leistung von Mel Gibson. Bin ich ganz ehrlich. Man nimmt es ihm total ab. Ja. Er ist das. Ne? Das ist so das, was ich in der Rolle die ganze Zeit wahrnehme. Also auch ein sehr schönes Ende. Klar, es gibt dann noch mehrere Fortsetzungen. Bevor wir auf die kommen, würde ich ganz gerne noch eine Sache mit dir besprechen, über die wir noch kein Wort verloren haben, nämlich das Thema Musik. Ich finde, auch wenn es hier nicht diesen einen Hit gibt, die Musik, Weltklasse ausgewählt. Es sind mehrere Instrumentalstücke da, die immer die Szenen wunderbar unterstreichen und unheimlich viel zur Stimmung beitragen.
Bin ich bei dir. Ich habe ja vorhin erwähnt, allein mit dem Anfang, mit diesem Jingle Bells Rock, was heiter Frohsinn und dergleichen in dir wecken soll, auf einmal, ohne dass du einen Bruch in der Musik hast, sondern es wird Musik unterlagert, die dann das eigentliche Lied überlagert, um die Stimmung zu schwenken, das ist genial gemacht. Mhm. Und das zieht sich auch den ganzen Film durch. Klar, es gibt nur dieses eine Lied, was wirklich mal mit Lisa Batman in Verbindung bringt, aber das ist aus Teil 3, It's Probably Me, mit Eric Clapton und Sting. Aber trotz allem, wenn der Film nicht diesen einen Hit hat oder dieses eine Musikstück, ist die Musik dennoch in Lisa Batman 1 oder 2 Stahlharte Profis wirklich on point.
Ganz spannend fand ich übrigens auch bei Myrto, also wenn wir jetzt mal auf Danny Glover schauen, der spielt einen 50-Jährigen, dem abnimmst und in Wirklichkeit war der 10 Jahre jünger. Aber da denkst du gar nicht drüber nach, weil er bringt das so glaubhaft drüber an der Stelle. Also wir können ja, glaube ich, einen Cut machen. Wir wollen ja nicht noch mehr zur Story erzählen. Vielleicht, was noch ganz wichtig ist, der Film, hast du selber gesagt, der hatte damals für die Verhältnisse des Studios gar nicht so viel Budget, nämlich nur 15 Millionen Dollar, war ein Riesenerfolg, über 65 Millionen alleine in den USA eingespielt, obwohl es eine Besonderheit kam. Wenn Actionfilme veröffentlicht wurden in den USA, dann war es immer der klassische Sommer-Actionfilm. Und das war hier anders, denn der Film erschien tatsächlich schon im Frühjahr, also deutlich vor der eigentlichen Saison, wo der eine Sommer-Actionfilm erschien und war trotzdem ein Riesenerfolg.
Aber, jetzt muss ich noch was dazu sagen, weißt du, was ausschlaggebend für die Fortsetzung war? Das war nicht der Kinoerfolg. Der eigentliche Grund, warum wir Lethal Weapon 2 später gekriegt haben, war, ja, der Film war im Kino erfolgreich, aber die Fortsetzung war erst beschlossene Sache. Dadurch, dass der Film auch auf VHS so ein Geldmagnet wurde. Das Ding war wirklich nur noch in den Charts beim Verleih. Das war auch einer der Top-Filme, die auch in dem Verkauf waren. Und diese Verkäufe und diese Verleihgrößen haben erst dazu geführt, dass Warner gesagt hat, wir machen den zweiten Teil. Und dazu sollte man auch erwähnen, bei allen noch kommenden Fortsetzungen, sprich Teil 2, Teil 3 und Teil 4, ist eine ganz große Besonderheit, die es eigentlich fast so gut wie nie in Kinoserien gibt. Weil ein Schauspieler zu sagen, hör mal, machst du jetzt Teil 2, machst du jetzt Teil 3, machst du Teil 4, irgendwann sagen die, ah, noch ein Teil habe ich keine Lust drauf. Du hast bei dieser kompletten Lethal Weapon-Reihe als Regisseur bei allen Filmen Richard Donner.
Richtig.
Du hast als Hauptdarsteller immer Danny Glover und Mel Gibson.
Jo.
Du hast, nachdem René Russo dazugekommen ist, auch René Russo im vierten Teil dabei gehabt. Du hast Joe Pesci, nachdem der Charakter aufgetaucht ist, wieder dabei gehabt. Du hast alle Charaktere dabei gehabt.
Ja.
Wobei man sagen muss, wenn man Chris Rock glauben darf, Joe Pesci und den Charakter, den Joe Pesci spielt in dem Film, die sind sich sehr ähnlich in ihrer Nervigkeit.
Okay, ja, kann gut passen. Vielleicht musst du ja gar nicht so viel dafür schauspielern. Was man vielleicht noch sagen kann, der Film hat sogar diverse Auszeichnungen bekommen. Wir haben gerade schon mal über den Sound gesprochen. Der war für den Oscar nominiert, für seinen Sound tatsächlich.
Ja, gute Filme wurden ja, wenn es Actionfilme waren, nur für Musik oder dergleichen nominiert.
Ja, genau, da wollte ich gerade drauf anspielen. Wir sind im Jahr 1987, ist der Film gekommen, Oscars 88 und Actionfilme.
Mhm.
Das war hochproblematisch.
Die Oscars zu der Zeit waren in meinen Augen immer hochproblematisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Zeit, wo ich Oscar-Veranstaltungen gerne geguckt habe. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn dann der beste Film, der beste Schauspieler gewählt wurde, waren das immer Schauspieler, Schauspielerinnen aus Filmen, die ich garantiert nicht kannte. Und Filme wurden zum besten Film gekürt, den ich garantiert nicht kannte. Und über die heute auch komischerweise keiner mehr spricht.
Oder fast keiner mehr.
Aber Filme, die den besten die den Oscar für den besten Schnitt, für das beste Special Effects Team oder für die beste Musik gekriegt haben, da weißt du gar nicht, dass der Film vielleicht einen Oscar dafür gekriegt hat. Aber die Filme kennt man noch. Wenn man bedenkt, dass ein Imperium schlägt zurück einen Oscar gekriegt hat für die besten Special Effects, was der verdient hat, aber nicht für den Rest, für die Musik von John Williams, dann ist er schon ein Frevel in meinen Augen. Wenn du sagst hier, Lethal Weapon hat einen Oscar gekriegt für die Musik. Ja, okay. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal nachhalten. Wer hat in dem Jahr den Oscar für den besten Schauspieler gekriegt?
Also der beste Film war Der letzte Kaiser. Ja.
Sicherlich ein guter Film, aber ja, spielt heute auch keine Rolle mehr.
Ja. Ja, und das ist halt, wenn man mal so die Jahre sich anschaut, da gibt's dann schon Filme, also das Jahr davor war Platoon, das ist schon ein Film, über den noch länger gesprochen
wurde. Ja, aber der auch nur aus einem Grund den Oscar gekriegt hat, das wissen wir alle. Das war die Thematik.
Ja, 83 Gandhi, aber es waren halt auch dazwischen Jahre mit Amadeus, naja, Rain Man 89, das war so die Zeit, da haben die Filme eine Chance gehabt, die ein spezielles Thema hatten. Und das ging so bis in die 90er rein, bis dann plötzlich das da mal so war. Da gab es auch Filme wie Schindlers Liste mit einer besonderen Thematik, die dann Oscar bekommen haben. Und Mel Gibson mit Braveheart 96 ja selbst mit dem Film. Oder der mit dem Wolf tanzt. Aber da war auch mal dann das Schweigen der Lämmer dabei.
Also, ja, da war mal. Also man muss ja sagen, das war das erste Mal, dass ich Oscars nachvollziehen konnte, warum der das gekriegt hat. Und das Schweigen der Lämmer hat ja nun mal die Crown Jewel gekriegt. Der war ja nicht nur der beste Film.
Ja, ja,
klar. Der war der beste Nebendarsteller. Der war der beste, oder ich glaube, der Anthony Hopkins hat sogar als Hauptdarsteller den Oscar gekriegt. Also bester Oscar für Drehbuch, bester Oscar für Film, bester Oscar für Darsteller, bester Oscar für Darstellerin. Also der hat ja wirklich alles gekriegt. Aber es ist nun mal so, dass gute Actionfilme, die ja damals relativ selten waren, wie Lethal Weapon. Ein Film, der aus heutiger Zeit ja insofern
bemerkt. Haben dann so die B-Oscars abgestaubt.
Ja, der hat so Musik gekriegt, Schnitt.
Ja, aber hier auch gerechtfertigt, weil bei den Image Awards hat er das ja auch bekommen. Aber da wurde dann auch zum Beispiel Danny Glover ausgezeichnet und auch er als bester Film. Und tatsächlich war es dann so, dass auch diverse Music Awards für den Tonschnitt vergeben wurden.
Ja, und das gerechtfertigt.
Ja. Ganz kurz kommen wir mal zum Ende mit Blick auf die Uhr. Oh, wir könnten noch Stunden über diesen Film reden, was ja schon zeigt, der ist wohl relativ gut.
Ja, eine Sache möchte ich wirklich noch ansprechen.
Auf unserer 10er-Skala müssen wir den ja auch mal raten.
Kann ich eine Sache vorher noch erwähnen? Ich bin ganz schnell.
Mhm.
Wir haben hier 4 Filme mit dem Titel Lethal Weapon, die alle gut sind. Kurioserweise, ich finde keinen schlecht. Aber wir haben auch eine Serie, die Lethal Weapon heißt. Die zeitgleich mit der Serie Rush Hour rauskam, die richtig schlimm war. Und ja, es gibt eine Serie, die heißt Lethal Weapon. Die ersten 2 Staffeln sind gut. Danach braucht man nicht weiter gucken. Und da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden. Da kann man auch selber mal nachlesen. Beschäftigt euch mal mit Damon Wayans und ihr werdet den Mann in einem anderen Blick dann sehen. So, mein Rating zu Lethal Weapon, der Film, zwei stahlharte Profis.
Genau.
Ja, ich kann da nur eine 9 geben. Weil du weißt, eine 10 gibt's nur für ganz große Heiligtümer bei mir. Ich kann dem nur eine 9 geben, weil das ist ein richtig genialer, geiler Film, der keine Schwächen hat, der heute noch genauso funktioniert wie damals, der einen packt, dessen praktische Effekte auch immer noch dafür sorgen, dass der Film immer noch glaubhaft rüberkommt. Du hast hier nicht irgendwelche Spezialeffekte, wo man sagt, ja, ist ein bisschen am Zeitgeist vorbei. Also wirkt nicht mehr so glaubwürdig. Selbst die Sequenz am Anfang mit dem Sprung vom Hochhaus ist immer noch eine Magenschlaggegend, ist immer noch ein Schlag in der Magengegend. Und der Film verdient eine sehr, sehr gute 9. Ich bin sogar so weit, dass ich sage, eine 9,5.
9 bin ich dabei, ja. Ja, die. Dann kommen die ganzen anderen Filme, die alle auch gut sind. Ich würde die jetzt gar nicht so durchraten, weil die sind alle irgendwo gut und es ist auch ein bisschen Geschmacksfrage, je nachdem, wie man so seine Priorität legt, mit mehr Humor oder mehr Action. Und wer von den Darstellern, neben den Hauptdarstellern, Cassio auch gerade John Pesci genannt und Rini Russo dann auch wie gesehen wird, die waren aber alle so in einem Bereich sehr guckbar, ich sag mal immer so um die 8 sind sie.
Also mir haben alle Filme eigentlich immer Spaß gemacht. Der zweite hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was hat Spaß gemacht? Den fand ich sehr fesselnd. Allein durch diesen einen Twist in der Mitte des Films. Wir werden vielleicht mal über Lethal Weapon 2 sprechen, da möchte ich da jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, genau, da sollten wir gar nicht drauf
eingehen. René Russo im dritten Teil hat dem Film wieder einen ganz anderen Spin gegeben.
Hat mir persönlich tatsächlich nicht so gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde Teil 2, obwohl er schon ganz anders ist als Teil 1, eine deutliche Weiterentwicklung halt, weil schon mehr Humor und Leichtigkeit dabei ist, genauso stark, wenn nicht sogar ein Ticken besser. Also für mich sind die so immer, je nach Laune ist mal der eine, mal der andere mit einer Nasenlänge vorne. Ich bin jetzt niemand, der Rini Russo nicht mag, aber ich finde, sie ist ein tolles Schauspiel und sie hat super Filme gemacht, aber das hat für mich nicht so gepasst. Das war für mich, war das nicht so
stark. Doch, es hat, also für mich hat's gepasst.
Die war jetzt kein riesen Störfaktor, aber ich habe das so in der Form, in der ausgeprägt hat, nicht so gebraucht.
Also was ich über René Russo noch zu dem Film sagen
muss. Joe Pesci natürlich einer meiner absoluten Lieblinge ist.
Also bei über René Russo möchte ich eine Sache nur sagen, weil ich finde die Anekdote eigentlich ziemlich genial, weil man da auch wieder den Zeitgeist der damaligen späten 90er sehen kann. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, wie man die Leute schon mal vorbereitet hat, damit die, wenn ein vierter Teil kommt, dass sie zusagen. Der dritte Teil lief im Kino, ist super erfolgreich gestartet. Und Warner Brothers hat die 6 Personen, die an diesem Erfolg damals beteiligt waren, zum Essen eingeladen, ein sehr nobles Restaurant. Also du hast da einen Joel Schumacher, du hast einen Richard Donner, du hast einen Danny Glover, du hast einen Mel Gibson, du hast einen Joe Pesci und du hast natürlich dann noch eine René Russo.
Ja.
So, und die haben auf einmal vom Studio das Schlüssel auf den Tisch gelegt, haben hinter dem Schaufenster einen Vorhang an Seite gezogen, dass man nach draußen sehen konnte. Und da standen, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe, für 340.000 Euro Range Rovers. Wo die gesagt haben, nehmt euch einen Schlüssel, ist euer. Das heißt, die haben sich alle einen Schlüssel genommen. Die Einzige, die sich keinen Schlüssel genommen hat, war René Russo. Weil sie dachte, ja, ich bin ja die Frau hier. Ich kriege ja eh nichts. Bis dann einer von Warner Brothers gesagt hat, hör mal, René, warum nimmst du keinen Schlüssel? Und sie total wie, ja, du auch, du bist auch dran beteiligt. Und der Studiochef sagte dann noch, Herr Arnor, diese 340.000 Dollar, nee, Entschuldigung, pro Wagen 34.000 Dollar, so war's. Diese 34.000 Dollar mal 6 waren die beste Investition, die machen konnten, weil das hat dafür gesorgt, dass die weiterhin sich als Familie gesehen haben, so dass alle auch wieder für einen vierten Teil zugesagt haben, was den Millionen eingespielt hat.
Ja, klar.
Oder es war gesamt 340 Tage. Ich weiß es nicht, ist egal.
Ist ja egal, aber im Vergleich zu dem, was dann wirklich die Filme eingespielt haben, natürlich lächerlich gering.
Nur ich finde es dann auch sehr interessant, dass die Frau dann da sagt, ja, ich kriege ja eh nichts. Und die haben gesagt, ey, nimm dir bitte den Schlüssel, das ist das Gleiche. Du hast ja genauso viel mit zu tun wie alle ja, anderen hier.
Ich meine, wir haben jetzt schon immer wieder in diesem Podcast das Thema gehabt, dass Gleichberechtigung zeitweise noch stark hinten an war, ne? Und
ja.
Dass da noch viel zu tun war und dass das ja Gott sei Dank über die Jahre jetzt nach und nach immer besser geworden ist.
Gott sei Dank.
Ja, also alle vier Teile sind eine Sehempfehlung, können wir sagen. Ganz kurz noch 2 Cent zu der Serie.
Die habe ich halt gegeben. Na? Schaut die ersten beiden Staffeln. Beschäftigt euch mal mit Damon Wayans und den wahren Hintergründen, warum die Serie dann
leider
irgendwie auf einmal in der dritten Staffel einen neuen zweiten Hauptdarsteller gekriegt hat. Beschäftigt euch mal damit, warum die Serie dann endgültig abgesetzt worden ist. Ich sag mal so, ich mochte Damon Wayans eigentlich immer sehr gerne. Ich habe auch seine Comedy-Serie What's Up Dad hieß die, ne? Ja, What's Up Dad sehr gerne geguckt. Ich habe Lethal Weapon 1 unwahrscheinlich gerne geguckt, die Serie Staffel 1. Ich habe die Staffel 2 sehr gerne geguckt und die hat so einen harten Bruch zur dritten und auch von der Erzählstruktur und von dem Arc um deren Martin Riggs, dass man nur sagen kann, Damon Wayans ist bei mir durch und scheinbar ja auch bei vielen Bossen in Hollywood.
Was dann ja ihn tatsächlich ein bisschen mit Mel Gibson verbindet. Also tatsächlich bin ich ja gar kein Freund davon, wenn sowas nach so vielen Jahren irgendwie gerebootet wird oder es eine Serie gibt oder so. Du hast ja auch ganz lange gesagt, schau es dir an, das lohnt sich. Habe ich dann zum Schluss gemacht. Auch schon als klar war, nach 2 Staffeln braucht man es eigentlich nicht weiter gucken. Trotzdem muss ich sagen, hat das Spaß gemacht. Für eine leichte Unterhaltung habe ich die ein oder andere Folge geguckt. Konnte man sich anschauen. Also, ihr merkt, klare Sehempfehlung zu Lethal Weapon Teil 1. Können wir geben. Und auch dann tatsächlich in unterschiedlichem Gusto zu Teil 2, 3 und 4. Per, wir sind fertig mit der Folge, dann schmeiß uns mal raus.
Liebe Videofreunde, nachdem Sie den Film Ihrer Wahl gesehen haben und den Podcast Ihrer Wahl gehört, möchten wir Sie bitten, das nun laufende Programm zu beenden, das Videotape zurücklaufen zu lassen, weil sonst ist ein deutscher Euro, eine europäische Mark bei dem Videotheker Ihres Vertrauens fällig. Und damit möchte ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Ciao, tschüss.